Bevor es mit dem Podcast losgeht, hier ein kurzer Hinweis. Am 10. Januar hat Korrektiv eine Recherche zur AfD, Neonazis und anderen Unternehmern veröffentlicht. Dabei wurde aufgedeckt, dass Millionen Menschen nach Plänen der AfD aus Deutschland vertrieben werden sollen, auch wenn sie einen deutschen Pass haben. Dieser Plan ist rassistisch und verstößt gegen das Grundgesetz. Die gesamte Recherche findet ihr auf korrektiv.org.
Und deswegen hat immer die Partei, deren Themen und die selbst im Mittelpunkt der Diskussion steht, bei Jungwählern einen Vorsprung.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.
Moin und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Salon 5. Mein Name ist Sarah und ich spreche heute mit Erik Flügge über die AfD und warum die AfD bei jungen Menschen so erfolgreich ist oder sein kann. Hallo.
Hallo.
Bisher wurden Wahlerfolge der AfD ja häufig auf den Zorn von weißen alten Männern zurückgeführt. Die Wahlergebnisse auf Bundes- und Landesebene zeigen jetzt aber, dass auch junge Menschen die AfD wählen. Woran liegt das oder woran kann das liegen?
Also die AfD hat unterschiedliche Zielgruppen. Eine der zentralen Zielgruppen ist tatsächlich am Ende des Berufslebens vor Renteneintritt. Das ist die Gruppe, die die AfD in allen Wahlen relativ häufig wählt, also so von ungefähr 50 Jahren bis an die 60, 62, 63 Jahre ran. Also da ist immer so eine Gruppe, die die AfD wählt. Und bei Jungwählern haben wir beides schon erlebt. Also sehr, sehr schwache AfD-Ergebnisse und sehr starke Ergebnisse bei jungen Wählerinnen und Wählern. Das ist nicht zum ersten Mal, dass Jungwähler eine wichtige Zielgruppe der AfD geworden sind oder eine wichtige Wählergruppe geworden sind in den vergangenen Landtagswahlen. Wir hatten das zum Beispiel auch schon mal bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Und es zeigt sich ein Muster. Das Muster ist, immer dann, wenn besonders viel über die AfD und ihre Themen gesprochen wird, wenn die AfD also im Mittelpunkt der Diskussion steht, dann tendieren sehr junge Wählerinnen und Wähler, Erstwähler dazu, besonders stark auch die AfD zu wählen. Und das hat auch eine Begründung. Das ist nicht nur bei der AfD so, das ist auch bei anderen Sachen so. Zu dem Zeitpunkt, als wir mit Friday for Future ganz massive Klimaproteste hatten, war es auch so, dass weil das Klimathema Mittelpunkt stand, zu dem Zeitpunkt besonders stark die Grünen gewählt wurden von Jungwählern, als mal der Martin-Schulz-Hype war, haben zu einem Zeitpunkt die Jungwähler besonders stark die SPD gewählt. Das heißt, das, was im Mittelpunkt der Diskussion steht, und das ist nicht spezifisch für die AfD, das, was im Mittelpunkt der Diskussion steht, ist natürlich das, was Jung- und Erstwähler bei ihrer ersten Wahl als relevant erleben. Und deswegen hat immer die Partei, deren Themen und die selbst im Mittelpunkt der Diskussion steht, bei Jungwählern einen Vorsprung.
Würden Sie sagen, dass die AfD dann gerade mit so sehr jüngeren Themen und Themen, die auch die jungen Menschen sehr ansprechen, halt versuchen, wirklich die jungen Wähler auch anzusprechen?
Ist mir, glaube ich, ein bisschen zu einfach, weil das unterschätzt, glaube ich, also die Frage unterschätzt junge Wählerinnen und Wähler. Junge Wähler haben ja nicht nur so scheinbare junge Themen wie Schulsystem oder Cannabis-Legalisierung oder so. In allen Umfragen zum Beispiel wissen wir, dass Jungwähler sich auch sehr stark für die Frage von Rente interessieren. Und kriege ich mal eine und wie viel muss ich an dem Rentensystem zahlen? Und ich glaube, wenn wir zuordnen müssten, was ist ein altes Thema, was ist ein junges Thema, würden wir sagen, Schule ist wahrscheinlich ein junges Thema, Rente ist ein altes Thema. Jungwähler interessieren sich für das, was gerade von Interesse ist, also das, was gerade besprochen wird, was zu Hause mit ihren Eltern am Küchentisch besprochen wird, was man im Fernsehen sieht, was man im Radio hört, worum es gerade geht. Und jetzt zum Beispiel auch dieser Podcast heute hier mit genau diesem Thema trägt natürlich dazu bei, dass wir sagen, die AfD und was sie treibt, das ist ein relevantes Thema. Und das bedeutet natürlich, dass ich als junger Wähler, als junge Wählerin mich dann damit auseinandersetze. Und dabei geht es nicht immer so aus, dass man nach so einer Auseinandersetzung zum Schluss kommt, ach, die will ich nicht, weil manche kommen halt auch zu dem Schluss, ach, ich finde die eigentlich gerade ganz spannend. Das ist total frustrierend, weil das unklar macht, wie man eigentlich über solche Themen reden soll oder wie man auch kritisch damit umgehen kann, weil selbst die kritische Auseinandersetzung mit radikalen Phänomenen trotzdem das Radikale stärkt.
Und tragen die anderen Parteien sozusagen eine Art Mitschuld daran, dass die AfD mehr jüngere Wähler auch anspricht? Also schaffen sie es zum Beispiel einfach nicht, die Politik für junge Menschen attraktiv zu machen? Oder beziehungsweise generell Politik für junge Menschen zu machen?
Das ist total unplausibel, weil, also es ist wirklich total unplausibel, weil Jungwähler in den letzten Jahren ja sehr häufig sehr unterschiedlich gewählt haben. Und es hatte nicht damit zu tun, ob die gerade vertreten wurden von den Parteien, die sie gewählt wurden, haben oder nicht. Also die CDU ist von ihrer Programmatik her jetzt wirklich keine sehr junge Partei. Die hat die nicht als Kernklientel im Fokus. Bei der SPD ist es ganz ähnlich. Nichtsdestotrotz, wenn SPD und CDU vor der Bundestagswahl sehr im Fokus stehen, dann schaffen die es auch, viele junge Wähler zu sammeln. Olaf Scholz ist das gelungen. Ich glaube, trotzdem merkt man, dass in dieser Legislaturperiode jetzt der Fokus der SPD und des Bundeskanzlers nicht unbedingt auf super jungen Wählerinnen liegt. Genauso ist es mit der CDU. Die Angela Merkel hat relativ häufig große Mengen an jungen Wählern gebunden, einfach weil sie im Fokus war und weil sie in der gesellschaftlichen Debatte überzeugt haben. Das heißt, wir müssen eigentlich Jungwähler immer so verstehen, dass die im Hier und Jetzt wählen, besonders stark im Hier und Jetzt. Die haben keine Vorerfahrungen, die haben noch nichts erlebt mit diesen Parteien oder noch nicht so viel erlebt mit diesen Parteien. Heißt, die werden wirklich geprägt durch das, was jetzt gerade in der Wahl stattfindet. Dann kann man trotzdem die Frage stellen, haben andere Parteien an einem starken Ergebnis bei Jungwählern für die AfD eine Mitverantwortung? Und das kann man bejahen. Es liegt nur nicht daran, dass sie die falsche Politik für junge Leute machen, sondern es liegt daran, dass sie wie ein aufgeschreckter Bienenschwarm wild Vorschläge machen und über die AfD sich empören und über die AfD reden und die AfD, die AfD, die AfD, alles, was wir in den letzten, im letzten Jahr erlebt haben, als plötzlich so eine richtige AfD-Panik ausgebrochen ist und die für nichts anderes gesorgt hat, als dass die AfD-Umfragewerte fortlaufend gestiegen sind und die AfD dann auch bei den Landtagswahlen in Hessen und Bayern vergleichsweise erfolgreich war. Heißt also für uns immer, dass wir, wenn wir über Jungwähler reden, uns die Frage stellen müssen, was wird gerade besprochen? Und dazu gibt es auch eine Theorie, die Agenda-Setting Theory. Also das, was besprochen wird und die Partei, die damit assoziiert wird, sind diejenigen, die besonders stark von der Debatte profitieren.
Und welche Rolle spielen in dem Ganzen so soziale Medien wie TikTok zum Beispiel?
Also es ist grundsätzlich so, dass natürlich unterschiedliche Generationen und auch unterschiedliche Gruppen unterschiedliche Medien konsumieren. Und Werbung und Information wirkt durchaus auf Leute ein. Jetzt ist es so, dass bei TikTok eigentlich alle Parteien schwach sind, außer die AfD und ein bisschen die FDP. Die FDP war bei der letzten Bundestagswahl vergleichsweise erfolgreich, auch mit TikTok-Kampagnen. Die hatten sehr, sehr junge Teenager, die auch Kampagne für die FDP gemacht haben auf TikTok. Das hat ziemlich gut funktioniert. Aktuell muss man aber eigentlich so sagen, die gesamte gesellschaftliche Debatte, das kann man nicht mal trennen. Jedes Medium in Deutschland redet aktuell massiv über die AfD. Korrektiv hat die aktuellste Debatte dazu selbst angestoßen. Das ist auch richtig und wichtig, was ihr in investigativer Arbeit leistet, dass ihr aufgedeckt habt, was da geplant wird hinter verschlossenen Türen. Aber es das heißt natürlich, jetzt geht es wieder eine Woche um die AfD, 2 Wochen um die AfD. In der Zeit, wo es um die AfD geht, in egal welchem Medium, ob bei TikTok, bei Insta, bei Facebook, auch wenn ihr das wahrscheinlich selber nicht nutzt, aber es nutzen trotzdem noch ziemlich viele Leute in Deutschland, in den Zeitungen, in den Radios, im Fernsehen, überall geht es um die. In der Zeit, in der die besprochen werden, ist keine Zeit, was anderes zu besprechen. Also wir können gerade nicht über politische Maßnahmen, das, was im Bundestag passiert und so weiter sprechen, weil die Agenda belegt ist. Die öffentliche Konzentration reicht nicht für unendlich viele Themen. Und gleichzeitig haben wir noch so außenpolitische Themen dabei. Das heißt, es ist gerade sehr, sehr wenig Raum dafür, wirklich die innenpolitischen Probleme zu diskutieren, wahrnehmbar zu diskutieren. Das heißt nicht, dass nicht an denen gearbeitet wird. Das heißt aber, dass sie nicht wahr, dass dieses daran arbeiten nicht wahrgenommen wird. Und das ist ein ganz guter Boden, auf dem Populisten gedeihen können, weil die können immer sagen, guck mal, keiner kümmert sich um euch. Und gleichzeitig ist die Debatte immer aufgeregt über den Populismus und damit bleibt kein Platz, um zu zeigen, doch, es kümmert sich eben.
Wenn sich jetzt junge Menschen ja offen nationalsozialistischen Gedanken zuwenden, wie sie die AfD austeilt oder vertritt, hat dann die Bildung nicht eigentlich sozusagen versagt?
Ich glaube, es ist eine Illusion zu glauben, dass gebildete Menschen nicht bei radikalen Positionen landen könnten. In egal welcher extremistischen Ausrichtung oder auf welche wir schauen historisch, es gab unter Extremisten auch immer extrem gut gebildete Leute. Also in jeder Richtung. Auch bei den Nazis gab es extrem gut ausgebildete Leute, damals im Dritten Reich, auch in der Weimarer Republik. Das sind nicht immer nur die Dummen. Das ist, glaube ich, so eine Erzählung, die wir uns ganz lange eingeredet haben. Ah, der dumme Nazi, der ist zu blöd, seine Schnürsenkel zu knoten, der kann nicht mal Butterbrot schmieren. Ah, die können nicht mal Rechtschreibung. Da stehen aber durchaus ey, richtig intellektuelle Köpfe dahinter, die wollen genau das. Und die durchdenken das auch. Und die planen auch solche Prozesse. Das heißt, die Vorstellung, Bildung allein reicht aus, um Leute wegzukriegen von extremistischer Ideologie, die ist zu kurz gesprungen. Richtig ist, Bildung hilft. Sie hilft auch, bestimmte Dinge zu verstehen. Also ich glaube, dass wenn zum Beispiel eine Schulklasse eine Fahrt in die Gedenkstätte Auschwitz macht, und dort Dokumentation über das Gräuel sieht, dann funktioniert schon bei den allermeisten Schülerinnen und Schülern, dass sie sagen, sowas will ich nie wieder. Gruseligerweise gibt es auch vereinzelt dann Leute, die sagen, spannend, sowas will ich wieder. Das ist ganz gruselig, aber es gibt's. Aber bei den meisten funktioniert das schon, da ein Bewusstsein zu schaffen. Die Herausforderung ist, dass all diese Bildung alleine nicht reicht, wenn die gesellschaftliche Debatte quasi dominiert wird von solchen Themen. Das passiert ja scheibchenweise. Also wir haben jetzt am Stück 3, 4, 5 Jahre, wenn wir es sogar ganz hart nehmen, seit 2016, dann sind es schon fast 7 Jahre, 7 Jahre am Stück eine Debatte gehabt, bei der Ausländer und Flüchtlinge und Migranten und Arbeitsmigranten, alles in so einen Topf gerührt wurde und alles mit immer gruseligeren Erzählungen versehen wurde. Da ging es um Messermörder und alles Mögliche. Das allermeiste davon war wenig substanzreich. Es ist tausendfach nachgewiesen worden. Aber die Menge an Wiederholungen, in denen das stattgefunden hat, das immer Gleiche zu erzählen, ist immer tiefer ins Bewusstsein der Bevölkerung eingesickert. Und jetzt mittlerweile herrscht eine Meinung vor, Deutschland wäre völlig überfordert mit allen Dingen. Das ist auf der Faktenebene nicht wahr, dass Deutschland völlig überfordert ist. Aber es fühlt sich gerade so an, Deutschland wie kurz vorm Scheitern. Und da hilft auch keine Bildung dagegen. Also, da gibt es gestandene, hochgebildete Leute, die trotzdem von dieser Emotion übermannt werden. Es gibt eine ganz spannende Studie, die kognitionswissenschaftlich ausgerechnet hat, wie schnell wir über Wissensbestände nachdenken können und wie schnell Emotionen bei uns verarbeitet werden. Und wir sind in der Lage, 20.000 Mal schneller Emotionen zu verarbeiten. Und deswegen ist diese hohe Emotionalisierung, die da betrieben wird, gegen Ausländer, dieses Gefühl, alles scheitert, dieses Gefühl, das ist so viel dominanter als das logische Nachdenken, dass Bildung im Sinne von was wissen, da nichts retten kann. Sondern eigentlich brauchen wir positive Gefühle, die diesem ganz tief aufgebauten negativen Angstgefühl sich entgegenstellen.
Okay, tatsächlich bin ich dann schon mit meinen Fragen durch. Es ging jetzt doch schneller, als ich erwartet habe.
War es denn spannend oder interessiert dich noch irgendwas anderes?
Ich glaube ganz ehrlich, dass ich mich ein bisschen, das klingt jetzt irgendwie, das ist sowas, was ich offen eigentlich eher nicht zugebe, aber ich glaube, ich kenne mich politisch nicht genug aus, um Fragen vernünftig nachzustellen. Deswegen finde ich solche Interviews immer total wichtig für mich. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass so das generelle Grundprinzip, was ja auch das Interview jetzt rüberbringen sollte, also das ist was, das ist super wichtig und das ist auch rübergekommen, denke ich.
Ja, also wir sind jetzt in so einem Podcast-Format, ne? Und du sagst, du kennst dich politisch nicht genug aus, um nachzuhaken, aber du kannst ja zumindest mal sagen, überzeugt dich meine Argumentation oder sagst du, ich glaube es noch ein bisschen anders. Also wir können ja auch streiten, das ist doch das Schöne eigentlich. Wir müssen ja gar nicht eine Meinung sein. Also ich hab gute Gründe für das, was ich sage, aber das heißt nicht, dass du das nicht noch anders sehen kannst.
Ich denke schon, dass das, was Sie so zu den ganzen Themen gesagt haben, auf jeden Fall auch dem entspricht, was ich persönlich so denke. So, eigentlich sind es ja so die Gründe, warum zum Beispiel junge Menschen gerade die AfD wählen. Ich meine, die AfD passt sich eigentlich gerade immer dem an, was gerade gefordert wird und macht es dann im Endeffekt halt nicht so, wie es gesagt wurde. Zum Beispiel mit diesen Bauernprotesten jetzt stellt sie sich ja offen auf die Seite für die Bauern, aber eigentlich ist denen das auch komplett egal, zumindest aus meiner
Also die
Sicht.
haben sogar ganz andere Beschlusslagen. Also im
Ja.
Grundsatzprogramm der AfD drin, dass sie gegen alle Subventionen für den Agrarsektor sind und da mehr Wettbewerb fordern ohne Subvention. Also das heißt, die wollen eigentlich radikal die Bauern kürzen, stellen sich aber absolut dreist daneben. Es gibt einen, das finde ich auch noch ganz interessant, es gibt ein Modell, bei dem man versucht zu erklären, wie kommt eine Wahl zustande. Das heißt Ann Arbor Modell, das ist eine Uni in den USA. Und in dem Ann Arbor Modell, anderer Begriff sozialpsychologisches Modell der Wahlkampfforschung, gibt es drei Faktoren, die auf eine Wahlentscheidung einzahlen. Und die ist bei Jungwählern ein bisschen anders als bei Leuten, die schon häufig gewählt haben. Bei Leuten, die häufig gewählt haben, sind die drei Faktoren eine langfristige psychologische Parteibindung. Ich habe immer SPD gewählt, deswegen wähle ich mit einer höheren Wahrscheinlichkeit wieder SPD, auch wenn ich diesmal vielleicht hader oder so, aber ich mache das halt immer. Also klassisch Stammwähler. Zweitens, welche Inhalte werden gerade verhandelt? Und drittens, was ist das personelle Angebot? Also wer kandidiert da und wie finde ich die Person? Jungwähler haben halt diese lange Beziehung zu Parteien nicht. Und das, was man beim letzten Mal gewählt hat, das ist quasi wie so ein Schalter fürs nächste Mal. Also man wählt mit einer höheren Wahrscheinlichkeit wieder, was man gewählt hat. Weil Jungwähler aber noch nicht gewählt haben, Erstwähler, sind bei denen die Frage, was wird gerade diskutiert und wer tritt an, viel stärker in der Wertung. Also die sind im Gewicht viel größer, weil dieser Parteibindungsfaktor weg ist. Man hat auch noch nicht so viel erlebt. Wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt gerade Jungwähler in Ostdeutschland bei den kommenden Landtagswahlen und um mich drumherum wird die ganze Zeit über die AfD geredet. Und vielleicht meine Eltern sind dann auch für die und alle diskutieren, dass die die stärkste Kraft werden. Dann ist es ja irgendwie naheliegend, dass ich mich mit dieser Frage auch auseinandersetze. Würde ich die jetzt eigentlich auch wählen, wenn die Mehrheit das tut? Also wenn die anderen es alle machen, vielleicht soll ich das auch machen. Und das macht es so schwierig, weil da bei Jungwählern einfach immer so Verstärkereffekte auftreten. Also das, was gerade sowieso im Trend ist, das fällt bei JungwählerInnen nochmal meistens krasser aus.
Ich bedanke mich bei dir für deine Zeit und ich bedanke
Und
mich auch bei unseren Zuhörenden. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann schaut mal bei Instagram vorbei. Dort heißen wir Salon 5 Unterstrich und wir haben auch eine neue App. Na gut, sie ist jetzt nicht mehr ganz so neu, aber schaut da auf jeden Fall auch mal vorbei. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.